Hallo und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Hack und Wallwitz. Schön, dass ihr wieder alle reinhört. Ich bin Georg Wallwitz und sitze hier mit den Kollegen und bespreche wie immer am wichtigsten Ort der Firma das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten.
Ja, hier sitzen wir also wieder in der Küche und blicken am heutigen 16. April auf den Start der Berichtssaison in den USA. Es ist also losgegangen mit den Banken. Die Banken haben eigentlich die größten Schlagzeilen gemacht. Was gibt es zu berichten?
Ja, traditionell geht es eben los mit den Großbanken in den USA. Die Ergebnisse waren in vielerlei Hinsicht ähnlich. Es zeichnete sich ab, dass das Investmentbanking ganz gut funktionierte im letzten Quartal, dass der Handel mit Wertpapieren eher schlecht war, gerade im Anleihenbereich, und dass vor allem eben das Privatkundengeschäft sehr gut lief.
Also da haben wir aber auf verschiedene Banken dann geschaut, weil Investmentbanking bei Goldman Sachs war flat, bei Bank of America war es negativ und bei JP Morgan und Citigroup war es glaube ich plus 4%. Also es war...
Also das ist nicht der große Ertragsbringer aktuell.
Mau. Das meinte ich aber, dass es eben relativ stabil blieb im Gegensatz zum Wertpapierhandel, der schon seit längerer Zeit abnehmend ist und sehr schlecht läuft, gerade im Anleihenbereich.
Gerade im Anleihenbereich, genau. Also ich denke, was man mitnehmen kann, ist zum einen, das Universalbankenmodell ist nicht tot. Die besser diversifizierten Banken wie JP Morgan und Bank of America haben sich leichter getan als jetzt zum Beispiel Goldman. Deswegen drängt ja auch Goldman verstärkt in das Geschäft mit Privatkunden und Konsumentenkrediten.
Jetzt gerade kam ja auch noch BlackRock mit sehr guten Zahlen. Also die
Wobei die Zuflüsse waren nicht so gut.
Nö, aber dafür haben sie halt gut verdient in den Märkten. Hat das wieder zurückverdient, was sie im letzten Jahr verloren haben.
Genau. Also es ist eben doch der amerikanische Konsument. Wir haben eben Vollbeschäftigung und das läuft soweit ganz gut. Aber man muss sagen, dass eben gerade im Gegensatz zu Europa die amerikanischen Banken deutlich besser dastehen und das hat eben spezifische Gründe.
Aber nochmal zum Corporate Banking. Eigentlich geht es doch in den USA der Wirtschaft gut.
Ja.
Jedenfalls deutlich besser als in Europa. Warum stagniert das da, das Investmentbanking so?
Es gibt zwar schlagzeilenträchtige Börsengänge, es gibt schlagzeilenträchtige Übernahmen, aber scheinbar ist der Markt sehr umkämpft und da ist einfach das Privatkundengeschäft auf einmal das Profitablere. Es tummeln sich wahrscheinlich einfach zu viele Spieler in diesem Becken der M&A-Beratung. Und dann wird einfach nicht so gut verdient.
Das gesamte Geschäft ist viel zyklischer als eben das Privatkundengeschäft. Und jetzt sind wir halt im Zyklus so, dass hier tendenziell die Luft so ein bisschen raus ist. Das kommt auch wieder stärker. Dann werden eben so Banken wie Goldman Sachs auch wieder besser performen. Allerdings, wie gesagt, ist da auch der Trend hin mit zum Beispiel diesem Marcus, was sie ja in USA aufgerollt haben. Also dieses Online-Privatkundengeschäft. Oder eben auch mit der Apple-Kreditkarte. Die Tendenz absolut da, dass man da eben auch in diesem Bereich weiter vordringen möchte.
Also Goldman hat jetzt mittlerweile Einlagen von Privatkunden von etwa 50 Milliarden Dollar.
Also beruhigt mich total, dass wir uns über Goldman Sachs jetzt keine Sorgen machen müssen.
Nein, ich meine, es geht da ums Funding und das Funding ist eben über Einlagen immer am günstigsten.
Genau.
Und man hat offensichtlich im Gegensatz zu den europäischen Banken auf der Aktivseite entsprechende Möglichkeiten und deswegen freut man sich über billiges Funding.
Also kann man sagen, dass der Bankensektor insgesamt in den USA gut dasteht?
Ja.
Ja, sie profitieren natürlich von einem höheren Zinsniveau. Das ist schon mal gut in den USA. Sie sind nach der Finanzkrise natürlich besser vom Staat mit Eigenkapital versorgt worden. Das alles hat in Europa nicht so gut funktioniert. Die Fragmentierung ist wesentlich geringer. Es gibt eben diese großen Superbanken in den USA, die es in Europa tendenziell nicht gibt. Also insgesamt ist es zumindest auch im Vergleich zu Europa deutlich besser.
Also was können dann die europäischen oder was ist dann die Rolle der Zentralbanken in dem ganzen Spiel? Also die eine ist die Regulierung, okay, also die Regulierung hat aber hier wie dort angezogen. Der große Unterschied scheint doch in den Zentralbankpolitiken zu bestehen.
Ja, das ist richtig. Also gerade das Thema Negativzinsen auf die Einlagen der Geschäftsbanken bei der Notenbank, wie wir sie eben seit mittlerweile längerem bei der EZB kennen, hat den Banken natürlich wehgetan, weil diese Negativzinsen oft nicht an die Sparer weitergegeben werden, sodass die Banken eben auf diesen Kosten quasi sitzen bleiben. Andererseits muss man sagen, was mich auch positiv überrascht hat, in den USA ist ja die Zinsstrukturkurve ganz flach.
Ja.
Und trotzdem ist es den Banken gelungen, im Kreditgeschäft eben entsprechend profitabel zu sein. Das fand ich sehr, sehr positiv. Es liegt aber wohl auch daran, dass in den USA schlicht und ergreifend viel mehr Kredite mit variablem Zinssatz ausgegeben werden als bei uns, sodass die Fristentransformation, also das klassische deutsche Bankengeschäft, dort nicht die große Rolle spielt.
Und was müsste sich in Europa ändern, dass wir wieder europäische Banken kaufen, Bankaktien kaufen?
Also sollte sich zum einen mal diese Situation auf der Einlagenseite ändern, sprich Negativzinsen für Einlagen bei der EZB sollten zumindest abgemildert werden. Es gibt dieses Multi-Tier-System bei anderen Zentralbanken, also auch durchaus vor unserer Haustür, wie zum Beispiel in der Schweiz.
Also Multi-Tier-System heißt, dass die Banken für ihre Einlagen bei der Zentralbank keine sozusagen Strafzinsen zahlen.
Genau, oder zumindest in unterschiedlicher Höhe, je nach Umfang der Einlagen.
Dass es eine gewisse Staffelung gibt, eben
genau.
Je nach Höhe der Einlagen.
Idealerweise überhaupt keine Strafzinsen, aber zumindest eine Staffelung. Das wäre mal das Erste. Der zweite Schritt wäre, dass man den Banken eben wieder mehr Liquidität zur Verfügung stellt, ob das jetzt über ein Wiederaufleben des Anleihekaufprogramms kommt oder über diese TLROs, das sei dahingestellt. Aber das wird wahrscheinlich noch nicht genügen. Was mich persönlich dann sofort optimistisch werden ließe, was sozusagen den Schalter umlegen würde, wäre, wenn sich die EZB bereit erklärt, den Geschäftsbanken Eigenkapital zur Verfügung zu stellen. Sei es jetzt in Form von Hybridkapital oder eben in Form von klassischem Aktienkapital.
Wie das ja in den USA passiert ist nach der Finanzkrise 2008 oder Anfang 2009, sind ja die Banken dort gezwungen worden, Eigenkapital von der Zentralbank oder das Schatzamt?
Das war das Treasury, US Treasury, also das Finanzministerium.
Das Finanzministerium hat sie gezwungen, Eigenkapital aufzunehmen und es hat ihnen offensichtlich nicht schlecht getan.
Nein, und das ist ja die Krux. Also die Banken leiden nicht unter mangelnder Liquidität, die kriegen sie, aber die Kreditvergabe stottert eben immer wieder, weil man sich auf der Eigenkapitalseite Kredite in größerem Umfang eben nicht leisten kann. Weil man eben jedes Geschäft auf der Aktivseite, das eine Bank macht, mit Eigenkapital unterlegen muss. Es gibt nur eine einzige Ausnahme, nämlich den Kauf von Staatsanleihen. Dafür braucht man kein Eigenkapital.
Genau, das ist aber ein weites Feld, was wir jetzt, glaube ich, nicht nur aufrollen sollten, sonst wird der Kaffee kalt. Ein anderes Thema, was durch die Medien gegangen ist in der letzten Woche, war eine unserer Lieblingsaktien, die wir leider nicht haben oder Gott sei Dank nicht haben, jedenfalls immer genau anschauen. Die Rede ist von Tesla. Was waren diese Meldungen?
Ja gut, also es gab zwei wesentliche Meldungen. Das erste war, dass eben der Absatz oder die Verkaufszahlen deutlich geringer ausfielen als prognostiziert oder erwartet.
Wieder einmal.
Ja, wieder einmal. Es zeigte sich eben, dass beispielsweise Steuervorteile, die jetzt immer weiter auch in den USA abgebaut werden, hier durchschlagen. Es zeigte sich, dass eben auch der Handelskonflikt natürlich eine gewisse Rolle spielt, dass hier die Nachfrage, der Konsument eben nicht mehr so stark nachfragt. Das war das Erste und darauf folgend dann eben auch die Meldung, dass die Gigafactory, quasi die Batteriefabrik in Kooperation mit Panasonic, nicht so weit ausgebaut werden wird, wie zuvor prognostiziert.
Aber Ja, was bedeutet diese Drosselung der Kapazität? Ist es wirklich nur, dass die Chinesen nicht mehr kaufen dürfen, oder ist es nicht so, dass es einfach dann am Ende doch zu teuer ist? Weil hier in Deutschland wird zum Beispiel nur die teuerste Variante des massenmarkttauglichen Model 3 angeboten, die dann aber irgendwie so ab 65.000 Euro erst zu haben ist. Kann es nicht einfach sein, dass die Teslas immer noch zu teuer sind, um wirklich die Stückzahlen verkaufen zu können?
Ja, das ist sicher so, dass man zum einen eben nicht diese Vorteile der Massenproduktion hat, weil die Stückzahlen zu gering sind. Das andere ist die Frage, was kostet diese Batterietechnologie? Lohnt es sich, die überhaupt in billigere Autos einzubauen? Also es gibt ja durchaus die Ansicht, dass sich zum Beispiel Hybrid, was deutlich billiger ist, für Kleinwägen nicht lohnt. Das heißt also, Kleinwägen werden in Zukunft nicht mit Hybridtechnologie ausgestattet.
Die Batterie macht ungefähr die Hälfte von diesem Model 3-Preis aus. Die Margen sind dementsprechend gering. Und es ist also ein bisschen das berühmte Henne-Ei-Problem. Wenn natürlich die Stückzahlen nicht hoch genug sind, gehen die Kosten nicht runter.
Ja.
Die Kosten gehen aber erst runter, wenn die Stückzahlen hochgehen. Da schafft es Tesla scheinbar nicht, über eine gewisse Schwelle hinauszukommen. Und natürlich sind auch andere Probleme da, wie beispielsweise, dass eben der Vertrieb nicht so ausgebaut ist wie bei den traditionellen Autoherstellern, dass natürlich der Einkauf auch nicht so ausgereift ist wie bei einer Daimler oder BMW und so weiter.
Auch die ganzen Lieferketten sind nicht so da.
Genau. Man hat natürlich auch diese Kostenvorteile nicht, wenn man eben global einkauft, sondern man will ja alles selber machen, alles in-house. Und das ist dann eher so ein Manufakturbetrieb und der kostet dann eben entsprechend.
Und Sie haben natürlich nicht den Luxus der ganzen BMWs und Mercedes und Volkswagen, dass Sie nicht auf ein profitables Geschäft mit Verbrennungsmotoren zurückgreifen können.
Es gibt keine Quersubventionen.
Mit dem Sie es quersubventionieren können. Ja, genau. Insofern, weil die ganzen sozusagen Legacy-Produzenten, die das eben immer schon machen, die haben eben einmal die wahnsinnig tiefen Produktionsketten und sie haben einfach Gewinne anderswo, die sie dafür hernehmen können, um ja, ihre Produktion in Elektroautos hochfahren zu können. Also das wird sicherlich schwierig für Tesla, da auf die Dauer mitzuhalten, wenn es eben jetzt schon, wo sie eigentlich die mehr oder minder die einzigen noch sind in dem Segment, so ein Problem haben. Und was bedeutet das auf Eislegen der Gigafactory? Was machen wir daraus?
Ja, die Frage ist eben, macht man das, weil man die Technologie anderswo billiger einkauft, oder macht man es, weil man mit der Technologie eventuell in eine Sackgasse geraten ist? Das kann ich aktuell nicht beurteilen. Ersteres wäre durchaus vernünftig, dass man sagt, man macht das nicht in-house, sondern bezieht das von Dritten. Wenn man da irgendwie technologisch in eine Sackgasse geraten ist, ist das sicher weniger angenehm, weil man dann sicher einen der komparativen Vorteile auf einmal nicht mehr hat.
Wobei doch Panasonic, die ja der Partner sind bei dieser Gigafactory, die sind doch, soweit ich weiß, in der Batterietechnik führend.
Das ist richtig, aber vielleicht wollte man die auch im Wesentlichen als Produktionspartner, weil man einfach dort in der Lage ist, effizient zu produzieren.
Aber es hängt schon wirklich auch am Absatz. Also ja. Letztes Jahr hat Tesla ungefähr 250.000 Autos verkauft. Die Kapazitäten dieser Gigafactory sind jetzt schon oder liegen jetzt schon bei 500.000. Man wollte sie eben verdoppeln auf 1 Million Autos. Das ist halt nicht notwendig, wenn Tesla einfach die Autos nicht verkauft. Insofern macht es schon Sinn, das erstmal auf die lange Bank zu schieben.
Die Frage ist halt, ob man vielleicht einen anderen Weg hätte auch einschlagen können, dass man diese Technologie Dritten anbietet.
Ja, weil ich meine, so ein BMW oder so, die sind vielleicht ganz glücklich mit, wenn man ihnen Batterien anbietet.
Dort scheint man eben nicht so weit zu sein. Aber das ist eben bislang nicht das Geschäftsmodell von Tesla, sondern man gibt nichts raus. Das ist so ein bisschen wie bei dem Apple-Geschäftsmodell. Bloß der Unterschied ist, bei Apple hat es eben funktioniert und bei Tesla funktioniert es noch, in Klammern, nicht.
Ja, ja, wie geht es dann weiter mit Tesla?
Schwer zu sagen. Man hat das Gefühl, dass sie eben diesen Schritt nicht schaffen, wirklich zum Massenproduzenten zu werden. Da hakt es an vielen Stellen. Sie müssen sich wahrscheinlich überlegen, wie Sie eben vielleicht das Geschäftsmodell auch auf breitere Beine stellen, wie beispielsweise auch mit Kooperationen mit anderen Herstellern. Ich meine, die Aktie ist sehr hoch bewertet angesichts dessen, dass Sie noch nie Gewinn gemacht haben. Sie haben viele Verpflichtungen, sowohl auf der Anleihenseite müssen Sie einen Coupon zahlen, Sie müssen auch andere vertragliche...
Sie haben wahnsinnig viele Anzahlungen, glaube ich.
Richtig.
Oder sind die schon abgearbeitet?
Ja, das kann natürlich sein, dass das auch bereits verbrannt wurde, wie auch immer. Ja, das ist... Also, ich weiß nicht recht. Tesla hat sich da irgendwie in eine unglückliche Sandwich-Position begeben. Man ist einerseits eben aus dieser Manufakturgröße herausgewachsen, andererseits ist man kein Massenhersteller und kann deswegen auch nicht auf die Kostendegression zugreifen. Würde man sich weiterhin als Nischenanbieter positionieren, wäre das vielleicht die bessere Strategie, einfach so ein gewisses Gesundschrumpfen. Aber da muss man sich halt dann von diesen unter heutiger Sicht wahrscheinlich größenwahnsinnigen Produktionszielen verabschieden und das einfach downsizen, dass man eben ein Nischenanbieter ist. Oder sich auch für andere ein bisschen herausputzen und dann eventuell verkaufen.
Ja, und für uns bietet sich da die Anschlussfrage an, was kaufen wir am ehesten, die Aktie, die Anleihe oder das Auto?
Oder eher gar nichts.
Oder keins von dreien. Okay, wenn ich eins kaufen müsste, die Aktie, das Auto oder die Anleihe?
Vielleicht das Auto, obwohl ich begeisterter Autofahrer bin. Aber
vielleicht wirst du es dann
auch. Dann kriegt man wenigstens einen guten Parkplatz überall. Das ist schon mal, ein Vorteil.
Parkplatz hier vor der Tür.
Man hat natürlich auch in gewisser Weise einen Angeberfaktor und fühlt sich dabei dann auch noch gut, darf sich als Umweltschützer fühlen.
Genau.
Aber als Investment ist davon eher abzuraten. Auf der Anleiheseite definitiv, weil das Unternehmen hoch verschuldet ist. Auf der Aktienseite wahrscheinlich ist es noch die interessantere Alternative, aber ich glaube, für unsere Investmentstrategie bietet sich weder die Aktie noch die Anleihe an. Deswegen bleiben wir beim Auto.
Gut, dann sehen wir dich also demnächst im Tesla hier vorfahren und ernennen dich dann auch noch zum Umweltbeauftragten.
Genau, so machen wir das.
So, damit ist für den Moment alles gesagt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das war der Börsenpodcast von Alp und Wallwitz. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.